Dann haben die kurz überlegt und haben geantwortet, wenn wir in der Schule schon gewusst hätten, was Gefängnis bedeutet, wie wir unser Leben aus der Hand geben, wie unfrei wir werden, dann hätten wir oder wären wir vielleicht nicht im Gefängnis gelandet.
Salon 5. Geld, Macht und Leben.
Hallihallo ihr Lieben, ich bin Ada, ich bin Jugendreporterin bei Salon 5 und ich bin heute hier mit Werner Hecker. Du bist Journalist, Verleger, aber auch Initiator des Projekts JVA Guss Schule. Dabei geht es darum, Gewaltprävention an Schulen Jugendlichen näher zu bringen. Möchtest du dich noch einmal kurz vorstellen?
Ich bin der Werner, Vorname reicht, der Nachname spielt eigentlich nie eine Rolle. Und ich gehe an Schulen, mache das jetzt seit etwas mehr als, oder ich bin im dritten Jahr und bringe den Mädchen und Jungs einfach die Botschaft junger Häftlinge mit. Und die heißt niemals Knast.
Du warst ja vorher Journalist und Verleger, wenn ich das richtig sehe.
Ja.
Und wie ist es dann zu diesem Umschwung gekommen, dass du Gewaltprävention machst?
Ich habe als Journalist alles erreicht, was ich erreichen wollte. Ich bin vom eigenen Stadtmagazin über die erste Online-Zeitung in Deutschland, laut Wikipedia, Fernsehen, ich habe alles hinter mir. Es gab für mich keinen Reiz mehr in dem Beruf und nach der Pandemie, ich bin freiberuflich gewesen und bin es immer noch, schreibe ein paar Texte, aber nicht mehr viele. Nach der Pandemie ist einfach, hat sich der Beruf sehr verändert. Und ich wollte dann nicht mehr die Veränderungen akzeptieren und B, etwas Sinnvolles machen. Und dann lag es auf der Hand, mit Jugendlichen, mit Kindern zu arbeiten.
Und willst du einmal erklären, wie dein Angebot aufgebaut ist?
Ja. Ich habe das Ganze, die Schreibwerkstatt, sich die Dinge von der Seele schreiben genannt. Und habe dann in einem Jugendgefängnis, also in der Justizvollzugsanstalt, auf Bitten ein Konzept abgegeben. Das fußt auf drei Säulen. Das eine ist, sich mit der Vergangenheit zu beschäftigen, das andere mit der Gegenwart, sprich Gefängnis, und das dritte mit der Zukunft. Und das Konzept wurde von der Leitung sehr schnell aufgegriffen, angenommen. Ich bin dann ein paar Mal mitgelaufen, um den Knast kennenzulernen und habe dann das eigene Projekt bekommen. Und ich habe mit Jugendlichen gearbeitet oder wir haben gemeinsam gearbeitet in der Untersuchungshaft. Und da sitzen Jungs von 14 bis 21. Und die haben dann über ihre, wir haben viel geredet, wir haben viel mehr geredet als geschrieben. Aber wenn sie geschrieben haben, dann ging es eben, wie gesagt, um ihre Vergangenheit. Und dann war das ein Block. Und die haben die Geschichten dann auch immer vorgelesen. Und so kam eins zum anderen.
War denn Gewaltprävention für dich als Schüler als Thema? Also hattest du, als du jugendlich warst, damit schon Berührungspunkte? Oder kam das erst jetzt?
Wir waren als Jungs wilde Schläger. Wir haben keine Keilerei ausgelassen. Und ich bin heute noch froh, dass ich nicht im Gefängnis gelandet bin. Weil wir irgendwann begriffen und gemerkt haben, dass eben Gewalt der falsche Weg ist. Und Freunde, frühere Freunde, Weggefährten sind heute Hells Angels. Die haben eben die Kurve nicht bekommen. Und wir haben uns aber, wie gesagt, relativ früh von all dem verabschiedet. Und das Ganze, also mit Gewalt habe ich mein ganzes Leben schon zu tun. Ich gehöre zu der Generation, da gab es noch die Prügelstrafe. Wir haben Gewalt erfahren, wir haben Gewalt ausgeübt. Aber irgendwann war klar, dass Worte viel schärfer und viel treffender und viel verletzlicher sind als Gewalt. Und dann habe ich mich eben für den Journalismus entschieden, aber nicht deshalb.
Warum denkst du, dass dieses Angebot, das du machst, also warum funktioniert es, warum wirkt es und warum ändert es irgendwas?
Es funktioniert deshalb, weil es nie geplant war. Ich habe die Jungs gefragt. Ich habe übrigens auch viel für Mädchen in der Prävention, aber ich habe halt mit Jungs gearbeitet. Ich habe die Jungs gefragt, irgendwann, was hätte denn passieren müssen, dass ihr nicht im Gefängnis gelandet wärt? Und da war dann auch noch ein vielleicht oder wahrscheinlich dabei. Dann haben die kurz überlegt und haben geantwortet, wenn wir in der Schule schon gewusst hätten, was Gefängnis bedeutet, wie wir unser Leben aus der Hand geben, wie unfrei wir werden, dann hätten wir oder wären wir vielleicht nicht im Gefängnis gelandet. Ich sag mal, die Hälfte wäre garantiert auch eingefahren, weil einfach die Gier, die Dummheit, vieles andere spielt eine Rolle, um ins Gefängnis zu kommen. Und dann haben die Jungs oder ich, das wissen wir bis heute nicht, die Idee gehabt, daraus ein Projekt zu machen. Und aus diesem Projekt wurde diese Prävention. Ich kam wie die Jungfrau vom Kind. Quatsch, wie die Jungfrau zum Kind. Und da ist kein Satz von mir in dieser Prävention, obwohl ich Journalist bin. Alles, was die Jungs aufgeschrieben haben, was wir dann auch verfilmt haben, sind die Worte, die Gedanken, die Emotionen der Häftlinge. Und deswegen kommt es an, die sprechen die Sprache der Kinder und Jugendlichen. Ich bin nur der dicke alte Mann mit dem grauen Bart, der die Botschaft, die Mission weitergibt im Auftrag der Häftlinge. Die haben mich gebeten, Werner, geh an die Schulen und warne die Gleichaltrigen, dass sie nicht den Weg einschlagen, den wir eingeschlagen haben, oder wenn sie ihn schon eingeschlagen haben, dass sie über die Folgen, über die Konsequenzen sich Gedanken machen, weil das ist das Problem. Die meisten tun irgendwas oder unterlassen etwas, ohne sich über die Folgen im Klaren zu sein. Und darum geht es bei der ganzen Geschichte. Es geht um Folgen, um Werte, um Anstand, um Ethik, um Moral, um Gewissen. Und das bringen die Jungs so deutlich rüber, dem kann sich niemand entziehen. Nicht mal die Erwachsenen, nicht mal die Lehrkräfte, Schulsozialarbeiter, egal wer da ist, die sind alle baff. Nicht weil ich es mache, sondern was die Jungs vermitteln.
Okay, also kam die ganze Idee von den Jugendlichen und sie wollten dieses Projekt machen. Also war es nicht schwierig, irgendwie Personen zu finden, die mitmachen wollten.
Ich gebe Ihnen das gerne ab. Ich gebe Ihnen das gerne ab, dass es Ihre Idee war. Weil viel wichtiger ist, was Sie gemacht haben. Es war freiwillig. Es gab keinen Zwang. Es gab für alles keinen Zwang. Sie haben geschrieben, was Sie wollten. Wir haben über Themen geredet, die Sie bestimmten oder auch ich bestimmt habe. Wir haben über Gott und die Welt geredet, bis hin zum Sex im Knast. Es gab kein Tabu. Ich habe die schönsten und schlimmsten Geschichten gehört, die ich mir vorstellen kann. Der Knast ist die Hölle. Es gibt keinen schlimmeren Ort als Gefängnis. Und das wollen die Jungs den Mädchen und den Jungs vermitteln an den Schulen. Und wir haben gelacht, wir haben geweint. Ich habe mal wirklich, und das ist keine Floskel, ich habe wirklich Gänsehaut bekommen, mir standen die Haare zu Berg und ich habe dir den Arm ausgestreckt und habe gesagt, Jungs, guckt, weil die Geschichten so berührend, so ehrlich, so offen sind.
Und wenn Sie jetzt von diesen Geschichten reden, haben Sie ein Beispiel, das Ihnen im Kopf geblieben ist, weil Sie denken, das hat mein Leben verändert, das geht nie wieder aus meinem Gehirn raus?
Ich habe viele Geschichten, aber ich greife mal eine raus. Einer der Jungs wurde von seiner Schwester verpfiffen. Seine Schwester hat ihn angezeigt und die Polizei hat ihn verhaftet. Und dann habe ich zu dem Jungen gesagt, du musst deine Schwester ja hassen. Hatte ich in den Knast gebracht. Dann guckt er mich so an und sagt, nein, ich liebe meine Schwester. Ich habe gedacht, ich höre nicht richtig. Wie? Du liebst den Menschen, der dich ins Gefängnis gebracht hat? Und dann sagte er ja. Und dann fragte ich nach. Und dann sagt er, die hat mir das Leben gerettet. Ich stand auf einer Todesliste. Ich stand auf einer Todesliste. Der hat die Gesetze auf dem Markt nicht verstanden oder nicht akzeptiert. Der hat gedealt. Große Geschäfte gemacht, ganz große Geschäfte gemacht. Aber er kam ins Revier von den anderen. Und die anderen haben ihn gewarnt. Aber er hat gedacht, er ist schlauer als die. Was jucken mich diese Warnungen? Und irgendwann war klar, der hört nicht, der geht nicht, der zieht sich nicht aus dem Revier zurück. Dann haben die eben beschlossen, ihn zu töten. Und seine Schwester hat davon Wind bekommen, die hat das mitbekommen. Und die hat einfach gedacht, im Knast, der muss weg, der muss von der Straße, der muss weg. Und die hat ihm das Leben gerettet. Das ist eine von vielen, vielen Geschichten. Ich kann von Messerstechereien erzählen. Ich kann von Raubüberfällen erzählen. Ich habe hunderte von Geschichten. Ich bringe ein, zwei, fünf vielleicht pro Prävention. Und es ist keine Prävention wie die andere, weil ich so viele Geschichten habe und weil auch so viel zurückkommt von den Schülerinnen und Schülern, weil die mich Löcher in den Bauch fragen oder ihre eigenen Geschichten bringen. Ich war an einer Schule. Das waren, ich glaube, waren fünf, Sechsklässler, weil je jünger, desto besser. Und da hat ein Junge gestreckt und hat gesagt, er war vorher an einer anderen Schule. Und die war ganz in der Nähe oder ist ganz in der Nähe von dem Gefängnis, wo ich das Projekt hatte. Und dann hat er erzählt, weil im Knast gibt es ja auch eine Schule. Die 14, 15, 16-Jährigen haben Schulpflicht. Entweder sie müssen in die Schule oder sie müssen arbeiten, aber sie müssen. Sie
Ja.
bekommen aber auch Geld dafür. Dann hat er erzählt, es war Prüfungszeit. Und dann sind die Jugendlichen mit einem Bus, mit so einem Kleintransporter, Ford oder VW, weiß was ich, mit vergitterten Scheiben sind die angekommen und sind ausgestiegen. In Handschellen und mit Fußfesseln, mit Ketten an den Füßen, sind über den Schulhof ins Schulhaus gelaufen. Im Raum, wo sie die Prüfung abgelegt haben, haben sie ihre Handschellen und ihre Fußfesseln, ihre Ketten abgenommen bekommen, durften ihre Prüfung schreiben. Als die Prüfung fertig war, sind die Justizbeamten wieder gekommen, haben ihnen die Handschellen und die Fußfesseln angelegt und es ging zurück in den Bus und zurück in den Knast. Und diese Geschichte ist so eindrücklich. Und seit ich diese Geschichte gehört habe von diesem Jungen, der live dabei war, kommen die in jeder meiner Prävention vor. Dass die einfach wissen, es wird niemand zum Held oder zur Heldin, wenn sie sagen können, ich war im Gefängnis. Das Gegenteil ist der Fall.
Also, ich finde es irgendwie richtig krass, solche Geschichten zu hören. Wie reagieren denn dann die Schülerinnen und Schüler darauf, wenn sie diese Präventionskurse an den Schulen machen?
Ganz unterschiedlich. Je nach Charakter. Einige wollen mehr wissen, andere sind geschockt. Ich darf das Wort abschrecken nicht benutzen. Also ich habe versucht, mit der Polizei zusammenzuarbeiten. Die machen ja auch ihre Prävention, die aber komplett anders abläuft als unsere. Aber ich habe eine Kooperation gesucht und die wurde abgelehnt an oberster Stelle. Nicht irgendwo auf einem kleinen Revier auf dem Dorf oder in einer Stadt, an oberster Stelle, weil wir mit Abschreckung arbeiten würden, was völliger Quatsch ist, weil jeder Drogenfilm ist nichts anderes. Wenn
Ja.
die Wir arbeiten nicht mit Abschreckung. Das ist die logische Konsequenz. Aber das liegt an den Mädchen und Jungs. Ich kann nicht sagen, wie die reagieren. Ich bring nur die Dinge, die ich weiß und die ich auf einem Stick habe, auf einem USB-Stick, die bringe ich und zeige ihnen das. Ich sage auch immer, ich mache aus euch keine besseren Menschen. Ich bin in 90 Minuten oder 120 Minuten wieder weg. Wenn könnt nur ihr euer Leben ändern, nicht ich. Ihr müsst entscheiden, welchen Weg ihr geht. Und das sagen auch die Häftlinge. Der Bendo sagt im Film, geh den richtigen Weg. Lass dich nicht mit den falschen Leuten ein. Umgib dich mit den richtigen Leuten. Gib Gas und mach was aus dir. In jedem von euch steckt was. Weckt eure Talente. Sucht nach ihnen. Diese Botschaften dieser Häftlinge sind so ehrlich, so eindringlich. Die Geschichten sind so krass. Die bleiben hängen und die machen was mit den Kindern und den Jugendlichen. Die machen wirklich was. Nicht, weil ich das mache, sondern das, was ich ihnen serviere, geht unter die Haut. Und ich mache jede Wette, dass manche auch nachts davon träumen.
Also das hört sich ja an, als würde es wirklich ein bisschen die Welt der Kinder und Jugendlichen verändern. Aber hast du auch schon mal irgendwie erlebt, dass eine Person sich da komplett quergestellt hat? Oder?
Natürlich. Ich
Also.
frage, ja, ich frage am Ende, ich frage am Ende, nicht immer, aber oft, wer will in den Knast? Und dann gibt es welche, die strecken. Die heben die Hand und sagen, ich möchte ins Gefängnis. Dann sage ich, dann geh den Weg. Dann geh den Weg. Wenn du meinst, dass du der Held oder die Heldin wirst, wenn du im Gefängnis bist und warst, dann ich bremse niemand, ich halte niemand auf. Ich bin kein Weltverbesserer. Ich bin auch kein Sozialarbeiter. Ich rede die Welt nicht schön und ich versuche auch nicht, die Welt zu retten. Ich versuche aber einzelne Schicksale zu retten, beziehungsweise ihnen einfach die Alternativen aufzuzeigen. Die Entscheidungen treffen sie jeden Tag. Bleiben Sie im Bett liegen, machen Sie blau oder gehen Sie in die Schule, gehen Sie in den Betrieb, machen Sie Ihre Lehre. Gehen Sie zur Prüfung, wenn es dumm läuft, verhauen Sie die oder schwänzen Sie. Jeden Tag treffen die so viele Entscheidungen. Und genauso geht es auch, wenn es um Gewalt geht. Einstieg ist übrigens Mobbing. Das meiste fängt mit Mobben an. Dann Raub, Erpressung bis hin zu Versuchen oder gelungenen Vergewaltigungen. Es ist alles dabei. Die Bandbreite ist riesig. Und nochmals, wir haben über alles geredet. Was wir aber nicht gemacht haben, war darüber geschrieben, weil die in der U-Haft sind und alles, was dann in der Zelle gefunden wird, die in unregelmäßigen Abständen auf links gedreht wird von den Beamten dort, was da gefunden wird, was sie belastet hätte, kann gegen Gericht für sie oder Quatsch gegen sie verwandt werden. Und deswegen haben wir darüber nur geredet. Aber das, was wir geredet haben, das war schon harter Tobak.
Wie haben Sie sich denn dabei gefühlt, wenn Sie Jugendliche sehen, die sich wirklich einfach ihren Weg also den Start in ihr Leben einfach verstellt haben selbst?
Sind arme Schweine. Ich habe da kein Mitleid und kein Mitgefühl. Wobei Mitgefühl noch ein bisschen, weil ich ja selber an der Stelle war. Ich werde oft gefragt, auch in den Schulen, ob ich im Gefängnis war. Also ob ich jemals verhaftet und verurteilt wurde. Und manchmal rutscht mir Nein raus, was aber nicht richtig ist. Ich wurde verurteilt. Ich wurde 15, 14, 15. Ich glaube, es war aber schon 15. Wurde ich verurteilt zu Sozialstunden. Wir haben da große Scheiße gebaut. Ein guter Freund und ich. Und wir waren vor Gericht, vor dem Richter und der hat gesehen, die Jungs brauchen einen harten Schuss vom Bug. Und dann sind wir verdonnert worden zu vielen, vielen, vielen Sozialstunden. Ich werde es nie vergessen. Ich bin mit dem Mofa, heute gibt es ja nur noch Roller, ich bin mit dem Mofa ins Krankenhaus gefahren. Wir waren monatelang in der Großküche und irgendwann waren wir dann draußen und haben Rasen gemäht und Hecken geschnitten. Und ich finde auch, das ist der richtige Weg. Gefängnis ist nicht der richtige Weg. In Gefängnissen werden Kinder, Jugendliche entweder gefressen von den Stärkeren oder sie werden selbst zu Verbrechern, um sich in der Hierarchie im Knast durchzusetzen. Deswegen finde ich auch die ganzen Diskussionen, die es da mittlerweile gibt, völlig daneben. Sozialstunden, ja, die müssen bestraft werden. Keine Tat kann ohne Folgen bleiben. Aber es ist ein Unterschied, ob jemand ins Gefängnis kommt oder ob er in irgendeiner anderen Form bestraft wird.
Möchtest du erzählen, was du damals gemacht hast, dass du so viele
Ja,
Sozialstunden
wir waren ein eingespieltes Team. Wir haben geklaut wie die Raben. Ladendiebstähle. Die Krönung war damals Schallplatten. Schallplatten, ohne sie zu zerbrechen und ohne Tasche aus dem Laden zu kriegen. Wir haben im Auftrag Angelruten, wir haben alles Mögliche geklaut, weil wir es im Vorfeld schon verkauft hatten. Ich habe damals viel Geld gehabt, aber es war auch etwas, wie sage ich es denn, war eine schräge Zeit. Ich würde sie nicht wiederholen und ich möchte sie auch jedem abraten, weil ich hatte großes Glück. Ich war, wie gesagt, es hätte auch anders laufen können. Und dann kamen noch die Schlägereien dazu, aber da haben sie uns nie erwischt. Das ist nämlich auch der Unterschied zwischen den Jungs und Mädels, die im Gefängnis sitzen. Die meisten werden halt irgendwann erwischt. Und mich hat es einmal getroffen und die ganzen anderen Geschichten, bin ich ungestraft davon gekommen. Aber die erzähle ich besser nicht, weil die waren schon heftig.
Aber dann ist es doch gut, dass du jetzt, dass deine schlechten Erfahrungen im Prinzip in gute Erfahrungen als Prävention für die Jugendlichen umwandelt?
Ich erzähle die auch in den Schulen. Ich sage ihnen, wenn mich jemand fragt, dann erzähle ich diese Geschichten und sage, ja, ich war, ich sage auch immer, eure Eltern, eure Großeltern, alle haben in ihrem Leben Fehler gemacht und Scheiße gebaut. Aber sie haben entweder daraus gelernt oder wie ich bei vielen nicht erwischt. Sie sind nicht erwischt worden. Ich mache den Jugendlichen klar, dass Fehler Alltag sind. Falsche Entscheidungen und. Das ist normal. Aber die Frage ist, wie gehe ich damit um und was lerne ich daraus? Wir hatten drei Regeln, als ich im Knast war bei den Jugendlichen. Die erste Regel war, wir lügen uns nicht an. Was ihr sagt, was ihr schreibt, ist wahr. Ansonsten sagt ihr nichts und schreibt ihr nichts. Wenn ihr eine Frage nicht beantworten wollt, dann sagt ihr, ihr wollt sie nicht beantworten. Alles, was in diesem Raum, das war wie ein Klassenzimmer, mit einer Schiefertafel, mit Kreide haben wir gearbeitet, weil mehr gibt es dort nicht. Das war die erste Regel und die haben wir alle eingehalten. Deswegen, wenn ich gefragt wurde, habe ich auch immer ehrlich geantwortet.
Ja.
Na, das war die erste Regel. Die zweite Regel war, wir respektieren uns. Obwohl manche schlimme Dinge getan haben. Wir respektieren uns trotzdem. Viele sind ganz, ganz nette Jungs, die einfach nur Scheiße gebaut haben, die mit den falschen Leuten unterwegs waren, die am falschen Ort waren, gierig, dumm. Ich habe es vorhin schon erwähnt. Mutproben. Es gibt so viele Gründe. Dieser Respekt war auch da. Ich habe zweimal die Show in Anführungszeichen abgebrochen und habe sie in die Zelle geschickt, weil sie eben den Respekt verloren haben. Da habe ich abgebrochen. Da wurde ich von ein, zwei Jungs blöd angemacht oder provoziert, ist vielleicht das bessere Wort. Die wollten mich reizen und ich habe gedacht, okay, Jungs, das Spielchen spielen wir kurz, Ping-Pong. Und dann, als es mir echt zu doof wurde und zu blöd wurde, habe ich gesagt, komm, hier, Einsatzabbruch, ab in die Zelle. Ja, wieso? Wieso wir alle? Waren doch bloß die zwei. Ich sage, Jungs, wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen. Alle in die Zelle. Beim nächsten Mal lief alles stressfrei. Klare Ansage, klare Worte. Kein Rumgeeiere. Das zählt. Alle, die da versuchen, die einzuwickeln und sonst was, die verlieren. Wenn die keine klaren Ansagen kriegen, spielen sie mit jedem und mit jeder Spielchen. Und zur dritten Regel, die ist ganz wichtig. Füreinander da sein. Du musst dir vorstellen, wenn ein 14-Jähriger im Hof, beim Hofgang auf einen 20-Jährigen trifft und dem gefällt irgendwas an ihm nicht, dann zeigt er ihm das. Und bei den Mädchen ist es genauso. Wenn da eine 14-Jährige auf eine größere 20-Jährige trifft und die mag die einfach nicht, kennen wir ja, du triffst jemanden, das Sympathie oder Antipathie, warum auch immer. Du kannst dort nicht weglaufen. Im Gefängnis kommt der Tag, wo du es spürst, und zwar körperlich spürst, dass dich jemand nicht mag, weil Gewalt ist im Knast Alltag. Du bist nicht im geschützten Raum. Diese Menschen, die da arbeiten, können nicht immer und überall sein. Bei uns in die Gruppe, so hier nannten wir das Ganze, bei uns in die Gruppe kamen immer wieder Jungs. Der eine hat mal den Arm in der Schlinge gehabt, der andere hat ein total verbeultes Gesicht gehabt. Und dann haben sie in der Gruppe, haben sie gesagt, was passiert ist, aber draußen nicht. Warum? Wenn sie jemanden verpfeifen oder verpfiffen hätten, dann hätten die sich dreimal oder viermal oder fünfmal mehr gerecht an ihnen. Und so sind sie halt die Treppe runtergefallen oder sie haben sich gestoßen. Sie tun sich das alles selbst an. Wenn sie verletzt sind, dann machen sie es meistens selbst. Und wenn jemand verpfeift, dann müssen die erstmal in den Bunker. Das ist wie eine Gummizelle. Das ist der schlimmste Raum im Knast. Deswegen heißt er auch Bunker oder die Jungs sagen die Hölle. Und das ist die Hölle. Der schlimmste Raum im ganzen Gefängnis. Und wenn jemand halt Scheiße baut, dann muss er dahin. Und wenn er da rauskommt, dann kriegt derjenige, der ihn verpfiffen hat, eine Abreibung, die wird er sein Leben lang nicht vergessen. Niemand ist im Gefängnis sicher. Niemand. Und nochmals, das sage ich auch ganz klar, Knast ist schlimmer als euer schlimmster Albtraum.
Wenn du jetzt solche Geschichten erzählst, die sind ja wirklich happig, also mit viel Gewalt und allem. Und du meinst ja auch, je jünger die Personen sind, zu denen du in die Schulen gehst und denen das erzählst, also fünfte oder sechste Klasse, Wie reagieren denn dann die Lehrpersonen oder Sozialarbeiter darauf, wenn du vor denen stehst und erzählst, wie viel Gewalt da drin passiert? Brechen die irgendwann ab und sagen,
Nein, 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 nein,
geht
nein,
so
nein,
nicht?
nein, es gab noch nie einen Abbruch. Erstens mal wähle ich andere Worte, wenn ich vor 5 Klässlern stehe, als vor 10 Klässlern. Also ich weiß dann schon, sozusagen, der Ton macht die Musik. Ich will die ja erreichen und will die ja nicht davon jagen.
Ja, ich verstehe.
Deswegen bin ich da, habe ich da schon ein bisschen Fingerspitzengefühl, wie ich einsteige, welche Geschichten ich weglasse, welche Geschichten ich bringe. Das hängt auch schon von meinen Gegenübern ab. Aber es ist wie überall. Manche sind geschockt, manche wollen mehr wissen, manche sind auch völlig ruhig und saugen das nur auf, andere wollen sich 10-mal melden und irgendwas mitteilen. Völlig unterschiedlich. Also deswegen nochmal, A läuft keine Prävention gleich ab und ich weiß ja auch nie, wie das bei den Gegenübern ankommt. Oftmals kommt Ekel auf. Es gibt so ein paar Stellen, da könnten die wirklich im wahrsten Sinne des Wortes kotzen, wenn sie diese Fotos sehen. Ich gehe da jetzt nicht näher drauf ein, weil die sind schon heftig. Da schreit auch mal jemand vor lauter Entsetzen. Aber das liegt einfach an dem Menschen an sich. Wie nah gehen manche Geschichten? Bei manchen prallt auch das eine oder andere ab. Das habe ich nicht, das habe ich nicht, das kann ich nicht beeinflussen. Ich weiß es nicht, wie sie darauf reagieren. Aber es gab noch nie einen Abbruch. Es gab mal den Hinweis, Werner, du hättest ein bisschen mehr auf Drogen eingehen können. Oder das eine oder andere war schon heftig. Ich wurde auch schon mal darauf angesprochen von einer Lehrerin, weil ich sie persönlich anspreche. Ich rede nicht von Mann oder irgendjemand, sondern von dir, von dir, von mir, von. Also es gibt eine klare Ansprache. Und es wird auch nicht über den heißen Brei geredet. Und dann gibt es auch heftige Fragen. In Stuttgart wurde ich mal gefragt, war ganz lustig, weil im Knast ja eigentlich Messer und sonstiges scharfe Sachen jetzt nicht gerade willkommen sind, aus Verletzungsgefahr, sowohl selbst auch, als auch andere. Und dann hat ein Mädchen gestreckt, ich glaube, das war so 9. Klasse. Und die hat dann allen Ernstes interessiert, wie es mit der Intimrasur aussieht. Wenn ich im Knast kein Messer habe, wenn ich keinen Rasierer habe, wenn ich keine scharfe Klinge habe, wie sieht es dann aus mit der Intimrasur? Dann habe ich sie so angegrinst, habe in meinen Bart gegriffen und habe gesagt, sehe ich aus, als wenn ich das wüsste? Und ich beantworte Fragen dann auch mit Humor oder auch gar nicht. Ich sage, ich weiß es nicht. Ich habe ja auch ihr gesagt, ich weiß es nicht. Aber ich werde die Mädchen fragen, wenn ich mal im Mädchenknast bin, werde ich sie fragen. Ich kriege so viele Dinge. Oder der Klassiker ist immer der, wie ist es, wenn jemand in der Dusche die Seife runterfällt? Mittlerweile frage ich, ob alle es verstanden haben, weil es war auch schon mal ein paar kleine Jungs dabei, 5. Klasse, die wussten es nicht. Dann habe ich gesagt, wer hat es verstanden? Dann haben sie zwei, drei gestreckt oder meistens trauen sie sich ja gar nicht. Und dann sage ich, Jungs, da geht es um Sex. Okay, verstanden. Und dann sage ich denen, wie es aussieht, wenn jemand in der Dusche die Seife fallen lässt. Und dann sitzen die da und kriegen das Maul nicht mehr zu. Es gibt einvernehmlichen Sex im Knast. Und es gibt eben nicht einvernehmlichen Sex im Knast. Auch das ist Alltag. Die schwitzen es ja nicht raus. Das sind Jungs und Mädels, die sind in der Pubertät. Da ist Sex ein wichtiges Thema. Und manchmal bist du auch nur froh, wenn dich jemand in den Arm nimmt. Wenn es dir richtig scheiße geht, wenn du richtig am Boden bist, dann bist du froh, wenn dich ein anderes Mädchen oder ein anderer Junge einfach mal drückt und sagt, das ist gar nicht so schlimm. Morgen ist der Tag besser.
Und ist es dann auch so? Ist dann der nächste Tag besser? Oder sagen die Jugendlichen wirklich, ist es, alle Tage sind die gleichen?
Sie würden gerne das Rad zurückdrehen. Ich glaube, dass 99,9% alles, was sie tun oder getan haben, wenn sie es könnten, rückgängig machen würden. Es hängt auch davon ab, bist du ein stabiler Mensch oder bist du ein sehr, ja, verletzlicher Mensch. Also es gibt ja aktuell wieder mal die Diskussion, ob 12-Jährige ins Gefängnis sollen. Und da gibt es ja einige, die plädieren dafür und würden das gerne umsetzen. Logisch, was machst du mit einem 12-jährigen Mörder? Schwieriges Thema, ganz schwieriges Thema. Aber ich kann mich dann nur wiederholen, im Gefängnis gehen die kaputt. Also es kommt kein Mensch aus dem Gefängnis raus und ist ein besserer Mensch. Das Einzige, was die danach haben, ist Angst, dort wieder hinzumüssen. Es wird so gut wie niemand resozialisiert. Sie können dort ihren Abschluss machen, eine Lehre, sie können den Schulabschluss machen und, und. Das hilft ihnen weiter. Ich meine, wenn jemand 5 oder 10 Jahre sitzt, macht er mit seiner Zeit hoffentlich was draus. Macht eine Lehre, macht einen Schulabschluss. Aber nochmal, die werden dort nicht resozialisiert, sondern da wird einfach nur, es ist oftmals ein Wegsperren und ein Betreuen. Und viele verhindert einfach die Angst, dort wieder hinzukommen, dass sie vielleicht nicht mehr straffällig werden oder vorsichtiger. Manche kommen auch raus und kommen ins gleiche Milieu. Was sollen die machen? Die haben wieder kein Geld. Die haben wieder die gleichen Leute um sich. Die können ja ihr Leben nicht ändern. Die rutschen in die gleiche Scheiße wieder rein. Bei uns war einer in der Gruppe, der hat meint, er ist zum dritten Mal im Gefängnis. Der war 20. Mit 14 kommst du das erste Mal in den Knast. Der war 20 und war zum dritten Mal im Knast. Und ein anderer Junge hat gemeint, ach, mein Bruder ist im Knast, mein Vater ist im Knast und wo er war, ist ja klar, sonst hätte ich mit ihm nicht gesprochen. Er war auch im Knast.
Ja.
Es gibt auch solche Karrieren, aber den Menschen kann ich nicht helfen. Diese Prävention ist einfach als Information gedacht und für Menschen, für Kinder, Jugendliche, die vielleicht schlauer werden möchten.
Denkst du, dass das funktioniert? Also stellst du irgendwie Veränderungen an den Jugendlichen fest? Also zum Beispiel, wenn du jetzt in einer Klasse reinkommst und du bemerkst direkt irgendjemanden, der irgendwie großspurig ist oder irgendwas, und nach deinem Projekt merkst du, okay, er ist ruhiger, vielleicht hat es wirklich was geändert.
Es gibt verschiedene Reaktionen. Ich bringe mal die Klassiker. Ich werde ganz oft nach der Prävention von den Lehrern angesprochen, Lehrerinnen oder Schulsozialarbeitern und Arbeiterinnen, dass sie die noch nie so ruhig erlebt haben, noch nie so aufmerksam. Ich habe schon oft gehört, nach einer halben Stunde schalten die eigentlich ab und hier sind sie 90 Minuten, sind sie bei der Sache. Das ist eine Reaktion, die zeigt, dass etwas passiert. Sie saugen die Informationen auf. Und das kriege ich so oft mit. Und schon das zeigt mir, es bewegt was. Dann gibt es natürlich immer so die Klassenclowns, die Großspurigen und so. Die schnappe ich mir dann ganz persönlich. Wenn mich jemand nervt nach 20 Minuten, weil er nur irgendwie stört oder seine Witze reißt oder sowas, dann sage ich einfach, wir sehen uns eh im Knast. Und dann musst du mal sehen, wie dem die Klappe oder der die Klappe runterfällt. Und ich habe ein Beispiel, das ist im Raum Karlsruhe gewesen. Da war einer wirklich, der kam am Schluss zu mir und gesagt, haben Sie das ernst gemeint? Der kam zu mir und hat gesagt, wenn du wahrscheinlich die Dinge weitermachst, die du gerade machst, dann kann das schon passieren. Und dann kam die Schulsozialarbeiterin dazu. Wir haben uns lang unterhalten, zu viert. Ein Kumpel von ihm war noch dabei, ein Klassenkamerad, standen wir lange zusammen. Und am Schluss war sehr angeregtes Gespräch, mehrteiliges. Und am Schluss hat die Sozialarbeiterin gefragt, und sollen wir den wieder einladen? Und der, den ich am meisten flott gemacht habe, hat gesagt, sofort, der muss wiederkommen. Der muss wiederkommen. Und das ist es so. Es gibt auch eine Schule in Stuttgart, da werde ich nie mehr hingehen. Da ist die Schulleiterin, die war dann dabei. Es war so ein Auditorium, waren fast, ich würde mal sagen, 150 Schülerinnen und Schüler. Die hat etwas anderes erwartet. Die hat aber die Hälfte der Prävention auch geschlafen. Die war nämlich anwesend und ist eingeschlafen. Und die hat die ganzen Fragen und alles, was da passiert ist, gar nicht mitbekommen. Die hat es nicht mitbekommen. Ich konnte diese vielen Fragen gar nicht beantworten. Und ich stehe dann am Schluss immer mit denen zusammen und machen wir so eine kurze Bilanz, so ein Resümee. Und dann hat die gemeint, ja, Werner, ich habe eigentlich gedacht und so. Und das ist ja gar nicht so authentisch und. Nein, ich gesagt, du kannst doch gar nicht beurteilen, du hast doch geschlafen. Die war natürlich stinksauer. Die war natürlich stinksauer, weil ich natürlich den Finger in die Wunde gelegt habe. Die wird garantiert nur schlecht über mich reden. Aber das ist die einzige Schulleiterin, wo ich durchgefallen bin. Ich habe ja gesagt, seit 24 oder seit knapp 3 Jahren unterwegs. Februar 24 fing das Ganze an. Ich bin bei ganz vielen Schulen gesetzt. Ich bin in Ettenheim wiederholt gewesen. Ich bin in Lambertheim wiederholt gewesen. Ich bin in Ehingen zum dritten Mal gewesen. Die meisten Schulen setzen mich auf ihre Präventionstage oder in die Projektwochen. Also von daher, lange Rede, kurzer Sinn. Das Ganze ist, ich sage es einfach mal, zu mindestens 90% erfolgreich. In welcher Form kann ich nicht beurteilen. Und nochmals, nicht weil ich es mache, sondern weil das Thema, weil die Prävention eben ankommt. Nicht der dicke alte Mann.
Auf jeden Fall. Würdest du aber, also du hast es ja vor 3 Jahren angefangen, meintest du. Und wenn du es jetzt nochmal neu anfangen würdest, würdest du irgendwas dran ändern, wie du das präsentierst? Also nicht, wie du mit den Jugendlichen im Knast gesprochen hast, sondern wie du es den anderen Jugendlichen in den Schulen präsentierst.
Ich würde einen Fehler nicht mehr machen. Ich würde, bevor das Projekt startet, in ein Mädchengefängnis gehen. Bevor das Projekt startet. Weil ich habe Folgendes erlebt, erfahren. Ich bin mittlerweile ein Whistleblower. Ich zeige die schlechten Seiten des Gefängnisses. Und das sind einige ganz, ganz schlecht drauf zu sprechen. Ich kriege so viele Steine in den Weg gelegt, weil eben sich einige nicht gebührend präsentiert fühlen. Ich spreche jetzt von Menschen, nicht von den Häftlingen, sondern von anderen. Und die sind ziemlich sauer, weil ich, wie gesagt, an die Schulen gehe und Fotos zeige, übrigens mit Genehmigung des Justizministeriums, die ich selbst gemacht habe, weil du kannst nicht einfach dort fotografieren. Da brauchst du viele Anträge und viele Köpfe, die dann irgendwann Ja sagen.
Ja,
Also es ist
natürlich.
alles, ich habe auch das alles sehr transparent gemacht, weil eigentlich war nur die Schreibwerkstatt geplant. Diese Prävention ja war ja nie geplant, habe ich ja
Ja.
vorhin gesagt. Und als klar war, dass es in die Richtung geht, habe ich ganz offen kommuniziert. Ich habe gesagt, was wir machen. Ich habe gesagt, was wir wollen. Ich habe gesagt, dass es später in die Schulen geht. Ich habe überall ein Okay bekommen, überall. Aber als es dann anlief, und ich habe auch alles gezeigt, bevor ich an die Schulen ging. Ich habe das alles abgesegnet bekommen. Aber irgendwann haben die gemerkt, oh, wir haben vielleicht einen Fehler gemacht. In ihren Augen, nicht in meinen. Und dann kam eben Widerspruch. Und ich hatte ein Telefonat mit einer Anstaltsleiterin eines Mädchengefängnisses. Und die war von diesem Projekt völlig überzeugt. Die war voll des Lobes. Voll des Lobs. Und ich habe mich schon gefreut. Wir haben dann gesagt, ja, ich besuche sie dann und dann würde ich auch gerne mit Mädchen sprechen, weil ich auch gerne Mädchen, konkret Mädchen, ins Projekt einbauen möchte. Nicht
Ja.
nur über sie erzählen, sondern sie auch zu Wort kommen lassen möchte im Projekt. Und die war, wie gesagt, Feuer und Flamme und hat wohl dann mit einigen Menschen telefoniert und die müssen ihr gesagt haben, lass den bloß nicht in deinen Knast. Das ist. Der bringt Geschichten raus, die willst du nicht, dass die in die Schulen getragen werden. Die haben Angst. Vielleicht ist das ein Begriff. Es gab vor einigen Wochen JVA Augsburg-Gablingen, einen riesen Justizskandal. Da haben, ich glaube, es waren 13 gestandene Männer dort gefoltert, also auf übelste Art und Weise die Häftlinge misshandelt. Und die wurden auch in einen Jugendknast geschickt. Und sollten dort die Zellen auf links drehen. Und das ist im, da gibt's den, gibt's von Kontraste gibt es da einen Film drüber, einen Beitrag, in der Mediathek abrufbar. Das waren Folterknechte. Entweder freiberuflich in Anführungszeichen oder vielleicht sogar Beamte, ich weiß es nicht. Da wird der Knast von seiner schlimmsten Seite gezeigt. Und ich zeige nur die Spitze vom Eisberg. Da geht es nicht um Misshandlungen, da geht es nicht um Folter. Ich kenne diese Dinge gar nicht. Ich rede nur über die Häftlinge und die reden. Und schon das ist manchen zu viel. Deswegen, um den zurück zum Ausgangspunkt zu kommen, ich würde gern etwas mehr über Mädchen in das ganze Projekt einbauen. Aber es gibt ja noch ein paar andere Gefängnisse in Deutschland, wo Mädchen einsitzen. Vielleicht lässt mich da jemand rein.
Und das ist also auch Ihr Vorsatz, dass Sie das vielleicht noch machen und dann.
Wär wichtig, wäre wichtig. Es wäre wichtig, weil natürlich spreche ich auch die Mädchen an. Ich habe ein Kapitel, da habe ich sie alle. Auch Schwangerschaft hilft nicht vor Gefängnis. Also das habe ich aus dem Internet, weil ich ja da nicht hin durfte.
Ja.
Aber im Internet stehen drin, die haben dort 11 Mutter-Kind-Abteilungen. Wenn die nur zwei bräuchten, hätten sie nur zwei. Also es ist nicht unüblich, dass ich bringe dann immer das Beispiel. Ihr seid im dritten Monat schwanger. Habt Scheiße gebaut, werdet verhaftet, kommt ins Gefängnis. Wenn ihr Glück habt, bleibt euer Freund an eurer Seite. Wenn ihr Pech habt, hat er schon eine neue. Dann geht's weiter. Die Natur will es nach rund 9 Monaten. Okay. Und ich sage denen auch, es ist reines Kopfkino. Es ist reines Kopfkino, was ich euch jetzt erzähle. Aber es sagt mir mein klarer Menschenverstand. Nach 9 Monaten geht's in ein öffentliches Krankenhaus. Da werdet ihr aber bewacht. Da werdet ihr bewacht, dass ihr nicht fliehen könnt. Weil es könnte ja sein, ihr könnt ja hochschwanger immer noch fliehen. Also werdet ihr bewacht. Dann kommt der Tag der Geburt. Nochmals, wenn ihr Glück habt mit eurem Partner, wenn ihr Pech habt, ohne ihn. Dann kriegt ihr eure Zwillinge, Fünflinge, Drillinge, was auch immer. Und wenn ihr wieder transportfähig seid, dann geht's mit Kind und Kegeln ins Gefängnis zurück. Und ab dann, sage ich, ist alles offen, weil den Rest weiß ich nicht. Aber es gibt eben diese Mutter-Kind-Abteilungen. Und dann gibt es Aufschreie. Ja, wieso das Kind? Warum kommt das ins Gefängnis? Es hat doch nichts getan, das Baby. Dann sage ich, das Baby hat 3 Wünsche. Und ich beschränke mich aber auf 2. Punkt 1, es möchte nicht verhungern. Das ist der Job der Mutter. Punkt 2, es möchte nicht erfrieren. Auch das ist der Job der Mutter. Und das reicht schon aus. Und Punkt 3 habe ich gesagt, Mutter und Kind haben Rechte. Die Mutter hat ihr Recht auf das Kind und das Kind hat sein Recht auf die Mutter in Deutschland. Und diese Informationen reichen schon aus, und ich sehe es in den Gesichtern von den Mädchen. Ich sehe es an den Fragen. Das bewegt die. Dieser eine Baustein, der geht 5 Minuten, vielleicht je nachdem auch mal 10, wenn viele Fragen kommen. Und so habe ich einzelne Mosaiksteine. Es geht los, oder andersrum. Nach der Vorstellung meiner Person stelle ich das Projekt vor, dann kommt der Film, dann kommen viele Fragen. Und in dem Film sind Mobbing ein Thema, Medienkompetenz ist ein Thema, Gewalt. Weil, ich sag mal, die ganz Schlauen, die stellen ihre Taten noch bei TikTok und Co. rein. Sag ich, schreibt doch gleich eure Adresse dazu und Telefonnummer. Jeden Tag wird das Internet genau nach solchen Idioten durchsucht.
Ja.
Wenn ihr eure Taten noch selbst online stellt, wie blöd müsst ihr denn sein? Und das gehört, und da, wie gesagt, es geht auch um Medienkompetenz. Und es geht um Werte, es geht um Ethik, um Moral, um Anstand, um Gewissen. Ich bringe gern den Spruch meiner Oma. Die Oma Zoe hat zu mir als kleiner Junge schon gesagt: Was du nicht willst, das man dir tu, das füg auch keinem anderen zu. Und da sage ich, wenn ihr nach dem Grundsatz lebt, habt ihr ein relativ gutes Leben und die Menschen um euch herum auch. Und ab und zu fällt mir der Spruch ein, nicht jedes Mal, aber ab und zu. Und was ich auch sehr gerne bringe, ist beim Thema, was ich vorhin hatte, die 3 Regeln im Knast, immer die Wahrheit zu sagen, nicht zu lügen. Dann sage ich den Jungs und Mädels immer, wenn ihr andauernd andere anlügt, dann lügt ihr euch erstmal selbst an, weil wir merken ja nicht, dass ihr lügt. Ihr kennt die Wahrheit, ihr lügt euch aber selbst an. Und dann kommt der Spruch, so oder anders, was habt ihr denn für ein beschissenes Leben, wenn ihr andauernd lügen müsst? Wenn ihr nicht zu euren Fehlern, Schwächen, zu euren Stärken, zu allem stehen könnt, dann habt ihr doch ein Scheißleben. Also ich würde daran was ändern, an eurer Stelle.
Und das ist tatsächlich ein sehr guter Übergang jetzt. Hast du denn noch eine Botschaft, die du den Zuhörerinnen jetzt mitteilen möchtest?
Ja, für Menschen, die Prävention nicht für so wichtig halten, denen kann ich nur sagen, das ist die falsche Einstellung. Es ist die falsche Einstellung, weil Prävention, Aufklärung, der Schlüssel, die Lösung ist. Knast ist es nicht, Gericht ist es nicht, 12-Jährige ins Gefängnis zu stecken, ist es nicht. Die müssen aufgeklärt werden. Und genauso wie Bildung kostet auch Prävention etwas. Es kostet etwas. Es kostet Zeit, es kostet Nerven, es kostet auch ein bisschen Geld. Aber keine kostet viel mehr Zeit, viel mehr Nerven, viel mehr Geld. Deswegen sollten einige aufwachen und sollten sich der Prävention, ob das jetzt in der Politik ist oder anderswo, nicht weiter verschließen. Es geht um Menschen. Leben. Es geht um Schicksale. Und da ist eben Aufklärung das A und O. Wer das nicht begreift, der muss eben größere Gefängnisse bauen, muss noch mehr kontrollieren, muss noch mehr Polizei einsetzen, was aber nicht der Weg sein kann, um mehr Sicherheit und mehr Ordnung zu bekommen. Dann noch abschließend, wer zum Beispiel jetzt die JVA Goes Schule sich nicht im Haus wünscht. Wir haben auch Unterrichtsmaterial, das kriegt man kostenlos. Quasi Prävention Light. Die gibt es auf unserer Homepage. Kann sich jeder, das ist ein Stundenblatt. Wenn mal eine Stunde ausfällt, kann man damit die Stunde füllen oder auch Thema machen, zum Thema machen. Es gibt in den 8. Klassen das Fach Jugend und Recht. Da passt das wunderbar hin. Und wir haben ein Album aufgenommen. Da die Jungs sitzen, haben wir uns auch der AIKI etwas bedient. Da haben wir 12 Lieder und die sind auch kostenlos abrufbar über YouTube, Spotify. Und die Kombination, dieses Unterrichtsmaterial und diese Lieder, ich sag's nochmal, Prävention Light kostet nichts, außer dass man sich's anschaut und einsetzt. Und dann gibt es noch die Premium-Version und das ist eben live vor Ort. Und die Leute sollen sich entscheiden. Und wenn nicht wir, dann bitte eine andere Prävention. Bitte, bitte. Es ist die Lösung. Nicht für alle, aber für viele. Und ich sage vielen Dank.
Ja, ein sehr schönes Schlusswort. Ich danke auch dir wirklich für die sehr ausführlichen Antworten. Ich fand es wirklich sehr, sehr interessant, diese Einblicke zu erhalten. Wenn es euch gefallen hat, dann schaut auf jeden Fall gerne auch auf TikTok oder Instagram bei Salon 5 vorbei. Da heißen wir Salon 5-Unterstrich. Und genau, ich wünsche dir und auch den ZuhörerInnen noch einen ganz wunderbaren Tag.
Und ich wünsche allen ein gutes Leben und vor allen Dingen Glück auf.
Salon 5. Geld, Macht und Leben.